Change your brain, change your life. Wenn Gott dein Denken verändert. Das ist das Thema, mit dem wir uns heute Abend auseinandersetzen wollen. An dieser Stelle möchte ich auch all diejenigen grüßen, die zugeschaltet haben, die heute eigentlich auf der 3G-Bibelfreizeit wären. Herzlich willkommen. Wir hoffen, dass das ein ganz, ganz schwacher Trost ist für die ausgefallene Bibelfreizeit und freuen uns darauf, dass die Bibelfreizeit in einem Jahr, so Gott will, wirklich durchgeführt wird über Himmelfahrt. Wir alle haben es, das Organ, das Denken ermöglicht, nämlich unser Gehirn. Circa 100 Milliarden Nervenzellen sind am Denken beteiligt. Und jedes einzelne Neuron, jede Nervenzelle ist mit anderen tausendfach verbunden. Jede Nervenzelle kriegt Informationen von anderen, verarbeitet diese Informationen und schickt diese dann als zelleigenes Muster wieder, als Impulsmuster wieder an andere weiter. Im Gehirn eines Erwachsenen gibt es circa 100 Billionen bis eine Billiarde Kontaktstellen, also Synapsen, zwischen den Nervenzellen. Wollte man die Synapsen zählen, indem man pro Sekunde eine Synapse erfasst, müsste man nur 100 Millionen Jahre zählen und dann hätte man alle Synapsen beisammen. Dabei ist das noch nicht mal das Erstaunlichste. Die Anzahl der möglichen Zustände, die ein Gehirn möglich macht durch die gesamten Impulsmuster, ist so hoch, dass sie höher ist als die Zahl aller Moleküle im gesamten Universum, also höher als die Zahl aller Moleküle, aller Galaxien, Sterne und Planeten zusammen. Das alles fasziniert nicht nur mich als Neurologen, ihr wisst ja, jeder liebt sein Spezialgebiet, sondern das sind unglaubliche Fakten und Prozesse, die uns alle zum Staunen bringen. Das Interessante dabei ist, damit ist noch überhaupt nicht beantwortet, wie Denken selbst funktioniert. Es ist sozusagen nur ein wenig von der Hardware beschrieben, aber noch lange nichts davon erklärt die Software, also wie das Denken selbst funktioniert. Eine kleine Näherung: Es gibt dynamische Zellverbände, die eine Vielzahl von Neuronen umfassen. Diese Verbände sind fähig, kurzzeitig als geschlossenes System zu operieren und Verbindungen zu anderen geschlossenen Zellsystemen herzustellen. Dabei müsst ihr euch Nervenzellen wie Bürger einer Stadt vorstellen. Ein Bürger kann Mitglied in verschiedenen Verbänden sein, im Sportverein, im Chor, in der Kirche oder in der Partei. Auf ähnliche Weise kann eine einzelne Nervenzelle auch Teil von verschiedenen Zellverbänden sein. Diese unvorstellbar hohe Komplexität des menschlichen Gehirns konfrontiert uns auch immer mit den Grenzen des Verstehens. Denn wie aus Nervenimpulsen, Bildung neuer Synapsen, Aktivierung und Inhibierung, Clusterbildung und so weiter und so fort, am Ende ein Gedanke entsteht, ist bis heute ein Rätsel. Das, was der Hirnforscher im Labor misst oder was er im funktionellen MRT sieht, erzählt ihm etwas über elektrische und chemische Impulse, über Aktivitätsmuster, aber es erzählt ihm überhaupt nichts darüber, was gerade gedacht wird. Denn ein Zellverband kann nur nach außen hin physisch gemessen Impulsmuster senden, aber der eigentliche Gedanke, der lässt sich nicht enträtseln. Und ich bin zuversichtlich, dass auch in Zukunft Gedankenlesen nicht möglich sein wird. Denken ist also nicht so simpel, wie es uns erscheinen mag. Und Denken ist auch nicht frei, wie die Humanisten forderten. Schiller, ihr erinnert euch an den Schulunterricht, geben Sie Gedankenfreiheit, Sir. Viele Hirnforscher sind davon überzeugt, dass das Denken tatsächlich gar nicht so frei ist, dass es vorherbestimmt ist, dass es sogar determiniert ist. Auch daran würde ich ein großes Fragezeichen hängen. Die Bibel selbst setzt sich intensiv mit dem Denken auseinander und konfrontiert uns mit harten Fakten. Die Bibel sagt, dass unser Denken nicht frei ist, nicht so frei, wie wir denken, dass unser Denken frei ist. Die Diagnose der Bibel liest sich ganz schön folgenschwer, wenn Paulus formuliert, ihre Gedanken wurden verstockt, oder an einer anderen Stelle sagt er, der Verstand ist verfinstert, Epheser 4, Vers 18, deren Verstand ist verfinstert. Und damit sind wir beim ersten von drei Punkten heute Abend. Ihr könnt es mitverfolgen auf dem Handout, was ihr hoffentlich inzwischen ausgedruckt habt. Erstens, verfinstertes Denken. Wie? Wir können nicht klar denken? Wir haben doch einen exzellenten Verstand, ein Gehirn, was Denken, wie auch immer, ermöglicht, oder? Warum diese Diagnose? Warum sagt die Bibel, mein Verstand ist verfinstert? So empfinde ich mein Denken jedenfalls nicht. Heißt es, dass wir keine Mathematik betreiben können oder keine Texte verstehen können? Nein, Die Bibel meint etwas anderes mit einem verfinsterten Denken. Die Antwort auf die existenziellen Grundfragen kann der Mensch von sich aus, so sagt es die Bibel, nicht beantworten. Nämlich folgende Fragen: Wo komme ich her? Wozu bin ich da? Was soll ich tun? Und worauf darf ich hoffen? Die Philosophen haben zu allen Zeiten versucht, diese großen und wirklich existenziellen Fragen zu beantworten, doch ohne Erfolg. Begonnen hat das in der Neuzeit beim Optimismus. Kant, Lessing, Descartes, sie alle waren optimistisch. Die haben gesagt, wenn wir nur genügend nachdenken, wenn wir unser Gehirn nur genügend anstrengen, dann werden wir die Wahrheit schon herausfinden. Nur wenige Jahrzehnte später landete das Gesamte im Skeptizismus von Nietzsche und Freud, die das Ganze schon deutlich kritischer gesehen haben, und landete ganz am Ende dann im Fatalismus, in der Postmoderne, die gesagt hat, das werden wir nie beantworten können. Jeder muss so ein bisschen selber finden, herausfinden, wo der Weg lang geht, aber echt und objektiv diese Fragen beantworten, das können wir nicht. Und genau das meint die Bibel mit unser Verstand ist verfinstert. Wir können die großen Fragen des Lebens nicht von uns aus beantworten, egal wie viel wir nachdenken. Warum nicht? Weil wir getrennt sind von dem, der unser Verstand und unser Denken gemacht hat. Getrennt von dem Urheber des Denkens. Getrennt von dem Macher unseres Gehirns. Und es ist wohl klar, dass derjenige, der uns ins Dasein gerufen hat, auch weiß, warum er uns ins Dasein gerufen hat. Aber wenn wir getrennt sind von ihm, dass wir diese Fragen dann entsprechend auch nicht beantworten können. Wir sind getrennt von unserem Schöpfer, weil es den sogenannten Sündenfall gab. Also den Moment, in dem der Mensch sich aktiv und irreversibel, das heißt unumkehrbar gegen Gott und den Schöpfer gestellt hat. Die Bibel nennt das Sündenfall. Und der Sündenfall hinterlässt seine Spuren. Unser Denken ist seit dem Sündenfall irrtumsfähig, moralisch verdreht, fehlerhaft und von irrationalen Faktoren beeinflusst. Ich sage es nochmal. Unser Denken ist irrtumsfähig, moralisch verdreht, fehlerhaft und von irrationalen Faktoren beeinflusst. Kurz gesagt, unser Denken ist verfinstert. Und dieses verfinsterte Denken führt uns sogar dahin, dass wir Gott als einen Feind betrachten, dass wir ihn nicht nur ausschalten und weglegen aus unseren Gedanken, sondern dass wir ihm feindlich gegenübertreten. Noch einmal, das bedeutet nicht, dass wir ohne Gott nicht klare Gedanken fassen könnten. Natürlich können wir ohne Gott Wissenschaft betreiben, Kultur schaffen und technische Errungenschaften hervorbringen. Aber der Mensch ohne Gott und ohne seinen Sohn Jesus Christus lebt in der Dunkelheit. Er muss also nicht nur aus dem Schlaf aufgeweckt werden, weil er so ein bisschen schlummert. Nein, er muss sogar vom Tod aufgeweckt werden. Durch den Sündenfall bist du unfähig, die entscheidenden Punkte der Wahrheit zu erkennen. Die entscheidenden Fragen deines und meines Lebens zu beantworten. Aber wenn unser Denken wirklich verfinstert ist, wenn wir, wie die Bibel es sagt, geistlich tot sind, wie kommen wir dann aus dieser Situation heraus? Ein Toter kann sich nicht selbst lebendig machen. Und genau so ist es. Du selbst kannst nichts an dieser Situation ändern. Aber Gott kann etwas tun und er hat etwas getan. Er möchte in dein Denken eingreifen, in dein Herz und in dein Leben und er möchte dich neu machen. Wie sieht das aus? Damit sind wir beim zweiten Punkt heute Abend. Wir haben gesehen, erstens, das verfinsterte Denken, eine ausweglose Situation. Glücklicherweise nicht, denn zweitens, verwandeltes Denken, Gottes Licht erneuert. Verwandeltes Denken, Gottes Licht erneuert. Da wir völlig machtlos sind, verfinstert, verstockt, ja sogar feindlich eingestellt sind gegenüber Gott, können wir nichts tun. Aber Gott kann und er hat getan. Paulus formuliert das, was Gott getan hat, folgendermaßen. Im Kolosserbrief, Kapitel 1, die Verse 13 bis 15. Gott, der uns errettet hat aus der Gewalt der Finsternis, da sind wir wieder bei diesem verfinsterten Denken. Gott, der uns errettet hat aus der Gewalt der Finsternis und versetzt hat in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Wie hat er das getan? Indem wir die Erlösung haben, die Vergebung der Sünden. Das heißt, Gott greift in unsere ausweglose Situation ein, indem er seinen Sohn Jesus Christus zu unserer Errettung schickt. Und Jesus Christus kann uns aus unserer Finsternis befreien, indem er uns Sündenvergebung ermöglicht. Siehst du ein, dass dein Denken verfinstert ist? Du kannst die großen Fragen deines Lebens nicht beantworten. Ja, noch mehr, du lehnst Gott aktiv ab. Du trittst ihn mit Füßen, indem du ein Leben führst, das sagt: Gott, du bist mir völlig egal. Ich möchte mein eigenes Leben führen. Wenn du das einsiehst und wenn du an Jesus Christus glaubst, daran, dass er dich erretten kann und will, dann ist dein Denken nicht mehr verfinstert. Denn dann kommst du aus der Dunkelheit ins Licht, indem Gott Licht in dein Leben hineinbringt. Das ist die große Entdeckung der Reformatoren gewesen. Sola gratia, allein durch die Gnade Gottes können wir in das Licht treten. Und wie kommen wir an diese Gnade dran? Sola fide, allein durch den Glauben. Diese Gnade dürfen wir im Glauben ergreifen. Dabei wird rettender Glaube nicht gegen das Denken ausgespielt, so nach dem Motto: entweder glaubst du oder du denkst. Wenn ich ganz auf Christus vertraue, dann kommt es nicht zu einem Abschalten des Denkens, sondern zu einer Erneuerung des Denkens. Die rebellierende Vernunft, der fehlgeleitete Wille, das verwirrte Gefühl und die gottlose Neigung verlieren plötzlich die Macht über mich. Ich sage es nochmal: die rebellierende Vernunft, der fehlgeleitete Wille, das verwirrte Gefühl und die gottlose Neigung verlieren die Macht über mich. Jetzt hast du ein funktionierendes Betriebssystem, ein gereinigtes Denken. Wir halten also fest, wir leben von Geburt an als Menschen mit einem verfinsterten Denken. Aber das muss nicht dabei bleiben. Denn Gott hat einen Weg geschaffen, wie aus diesem verfinsterten Denken ein verwandeltes Denken wird, in dem Gott Licht in dein Leben bringt, durch seinen Sohn Jesus Christus, dessen Errettung wir im Glauben annehmen dürfen. Dabei stehen wir auf einem festen Grund. Wir dürfen volle Gewissheit haben, dass das der wirklich echte Weg ist. Denn das Wissen über unsere ausweglose Situation und das Wissen über die rettende Macht von Gott ist keine nette Idee, kein philosophisches Konstrukt, sondern wird uns durch Gott selbst in seinem Wort zugesagt. In Römer 10, Vers 13 heißt es: jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Und dann entfaltet Paulus weiter: wie sollen wir aber den anrufen, an den sie nicht geglaubt haben? Wie sollen sie aber an den glauben, von dem sie nichts gehört haben? Wie sollen sie aber hören ohne einen Verkündiger? Wie sollen sie aber verkündigen, wenn sie nicht ausgesandt werden? Und dann Vers 17: demnach kommt der Glaube aus der Verkündigung, die Verkündigung, worin wurzelt letztlich alles andere, die Verkündigung aber durch das Wort Gottes. Das heißt, die Quelle des Glaubens, die Quelle der Verkündigung, durch die wir Zugang zu Gottes Wahrheit bekommen, kommt aus der Bibel selbst. An der Bibel können wir einen Faktencheck durchführen, denn sie gibt zuverlässig an, was wahr und was falsch ist. Und Gott bewirkt in seiner Gnade, dass dort, wo die frohe Botschaft enthalten in der Bibel weitergegeben wird, durch Vorträge, durch Predigten, durch persönliche Gespräche, dass diese Weitergabe dazu führt, dass Menschen zum Glauben an Jesus Christus kommen und Licht in ihrem Leben erfahren. Und dann bekommen wir mit, die wir an Jesus Christus glauben, dass dieses Wort uns weiterleitet, uns informiert, uns Orientierung gibt, uns Korrektur schenkt. Und das absolut Neue an dem verwandelten Denken besteht in einer kompletten Neuausrichtung meiner Gedanken, einer völligen neuen Perspektive meiner Gedanken. Meine Ausrichtung kommt plötzlich weg von der Frage: was ist für mich gut, was möchte ich, was ist für mich dran, hin zu: Gott, was möchtest du? Was ist dein Wille für mein Leben? Wie kann ich dir gefallen? Wo die Klarheit des Wortes wirkt, da kommt es nicht zu einer punktuellen Veränderung des Denkens, die nur einen Tag lang anhält, sondern da wirst du hineingenommen in einen lebenslangen Veränderungsprozess. Dabei ist das Wort Gottes unser Kompass im Gedankengewirr, der uns die Richtung zeigt. Denn unser Denken ist nun zwar erneuert, aber es gibt noch ganz, ganz viele Bereiche in unserem Leben, die noch von alten Denkstrukturen geprägt sind. Und damit kommen wir zum dritten Punkt heute Abend. Wir haben gesehen, dass unser Denken erstens verfinstertes Denken, eine ausweglose Situation. Zweitens verwandeltes Denken, Gottes Licht erneuert. Die ausweglose Situation ist nicht ausweglos, wenn ich mich an die Barmherzigkeit und an die Gnade Gottes hänge, die er uns in seinem Sohn Jesus Christus gibt. Und derjenige, der das tut, der hat von jetzt auf gleich ein verwandeltes Denken Und ab diesem Moment gilt es, das Denken nach und nach in allen anderen Lebensbereichen verändern zu lassen. Drittens, verändertes Denken, ein lebenslanger Wachstumsprozess. Wenn du Christ geworden bist, dann wird sich das neue Denken in jedem Bereich auswirken. Aber das passiert nicht über Nacht. Es passiert nicht als Selbstläufer, sondern es bedarf harter Arbeit und du musst echten Einsatz zeigen. Du darfst wissen, du musst das nicht alleine schaffen. Gott selbst hilft dir dabei, aber er will, dass du kräftig mit anpackst. Das hört sich dann so an bei Paulus, Epheserbrief, Kapitel 4, Vers 23, erneuert euch aber in eurem Geist und Sinn. Und Römerbrief, Kapitel 12, Vers 2, richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt in einer neuen Weise zu denken. Lernt in einer neuen Weise zu denken. Wörtlich durch die Erneuerung eures Sinnes. Ich möchte im Folgenden einige praktische Punkte ansprechen, wie dein Denken im Sinne der Bibel nach und nach verändert werden kann. Wie du, wie es im Römerbrief heißt, lernen kannst, in einer neuen Weise zu denken. Ein erster Aspekt, standfest, die Bibel als Fundament. Unser Denken ist darauf angewiesen, dass es Orientierung von der Bibel her bekommt. Bevor du an andere Gedankengebäude herangehst, bevor du anderen Weltanschauungen begegnest, brauchst du selbst erst einmal einen festen Standpunkt. Vielleicht macht der ein oder andere von euch Kampfsport. Ich bin da überhaupt kein Experte. Aber was ich weiß ist, dass man einen festen Standpunkt braucht. Man kann die perfekteste Technik beherrschen beim Schlag gegen den Gegner, aber wenn ich selber keinen festen Standpunkt einnehme, kann mich ein ziemlich schlechter Schlag schon aus der Bahn werfen. Wie bekommst du einen festen Stand? Wie bekommst du eine tragfähige Basis für dein Leben? Indem du dir Zeit nimmst für die Bibel. Es ist unfassbar. Gott hat sich entschieden, uns seine ewig gültigen Gedanken zwischen zwei Buchdeckeln zu geben. Nimm dir Zeit, um dich intensiv und gründlich mit der Bibel auseinanderzusetzen und diese fesselnden, wegweisenden Gedanken immer besser kennenzulernen. Was meint Auseinandersetzung mit der Bibel? Es meint, dass du wirklich verstehst, was Gott zu uns sagt. Zeit mit der Bibel oder auch stille Zeit genannt, ist nicht ein Wohlfühlerleben oder ein Abheben in andere Sphären. Es geht beim Bibellesen darum, zu verstehen und nachzuvollziehen, was Gott uns sagen will, was er für uns und unser Leben möchte. Dabei werden wir immer wieder an unsere Grenzen des Verstehens stoßen. Klar, denn wenn der ewige, herrliche Gott, der unendlich ist, uns seine Gedanken mitteilt und wir seine Gedanken auf Anhieb verstehen würden, dann ist er entweder nicht Gott oder wir nicht Menschen. Aber trotzdem hat Gott uns versprochen, dass wir einen großen Teil dieser Gedanken, die er uns mitteilt, wirklich verstehen können. Er hat sich verständlich mitgeteilt. Und dabei gibt er uns einen Schlüssel, um die Bibel gut und richtig verstehen zu können, nämlich den Heiligen Geist. In dem Moment, wo aus dem verfinsterten Denken ein verwandeltes Denken wird, in dem Moment, wo wir seine Rettung annehmen im Glauben, kommt der Heilige Geist in unser Leben. Und ab diesem Moment gebraucht Gott den Heiligen Geist unter anderem dazu, dass wir die Bibel richtig verstehen können. Dabei wirkt der Heilige Geist durch die Bibel, nicht anstelle der Bibel. Paulus schreibt in seinen Briefen immer wieder an Gemeinden, die keinen festen Standpunkt hatten oder sich zumindest stark verunsichert haben lassen durch die aufkommenden Meinungen, durch die aktuellen Trendsetter und durch Political Correctness. Eine solche war zum Beispiel die Überzeugung der griechischen Philosophen, dass es keine Auferstehung gibt. Und jetzt kommt die spannende Frage, wie geht Paulus damit um, dass dort eine Gemeinde ist, die mit so einer Position konfrontiert wird? Es gibt keine Auferstehung, das war die Position der Philosophen. Sagt er einfach, Leute, es gibt die Auferstehung und Punkt? Nein. In 1. Korinther Kapitel 15 geht Paulus ausführlich dieser Frage nach. Er tut dies, indem er Argument um Argument entfaltet und ihnen darlegt, warum die Position der Griechen falsch ist und warum die Position der Bibel richtig ist. Er durchleuchtet die andere Sichtweise. Das tut er folgendermaßen. 1. Korinther Kapitel 15 ab Vers 12. Wenn aber Christus verkündigt wird, dass er aus den Toten auferstanden ist, wieso sagen dann etliche unter euch, es gebe keine Auferstehung der Toten? Wenn es wirklich keine Auferstehung der Toten gibt, so ist auch Christus nicht auferstanden. Wenn aber Christus nicht auferstanden ist, so ist unsere Verkündigung vergeblich und vergeblich auch euer Glaube. Denn wenn Tote nicht auferweckt werden, so ist auch Christus nicht auferweckt worden. Ist aber Christus nicht auferweckt worden, so ist euer Glaube nichtig, so seid ihr noch in euren Sünden. Und warum begeben wir uns stündlich in Gefahr? So wahr ihr mein Ruhm seid, den ich habe in Christus Jesus, unserem Herrn. Ich sterbe täglich. Wenn ich als Mensch in Ephesus mit wilden Tieren gekämpft habe, was nützt es mir, wenn die Toten nicht auferweckt werden? Dann, so sagt Paulus, sinngemäß könnte ich folgendermaßen leben: Lasst uns essen und trinken, denn morgen sind wir tot. Lasst euch nicht irreführen. Paulus macht deutlich in dieser Passage, dass eine feste Überzeugung enorm wichtig ist. Und er führt die Korinther zu dieser festen Überzeugung, indem er ihnen die Argumente der Gegenseite auseinanderpflückt und ihnen eine gute Basis gibt dafür, auf einem festen Grund zu stehen. Zu Beginn des Kapitels, darauf bin ich jetzt gar nicht eingegangen, nennt Paulus Argumente und Indizien und plausible Hinweise dafür, dass Jesus wirklich auferstanden ist. Hier möchte ich auf die Osterpredigt verweisen, die ihr über den YouTube-Channel ebenfalls sehen könnt. Paulus setzt nicht einfach seine persönliche Meinung gegen die persönliche Meinung der Philosophen. Nein, er argumentiert, er wirbt, er weist nach und zeigt Indizien dafür auf, dass die Botschaft von Jesus Christus und von der Auferstehung von Jesus Christus wirklich absolut wahr und zuverlässig ist. Und deshalb beendet er seine Ausführungen im Kapitel 1. Korinther 15 mit folgender Aussage. 1. Korinther 15, 58. Darum, weil ich das Ganze jetzt gerade entfaltet habe, darum, meine geliebten Brüder, seid fest und unerschütterlich. Darum seid fest und unerschütterlich. Das heißt, dass es enorm wichtig ist, einen festen Standpunkt zu bekommen, dass unser Denken verändert werden muss auf der Basis der Bibel und ich dadurch wirklich feststehe, indem ich weiß, was Gott zu uns sagt. Und Gott sagt es nicht einfach, indem er sich offenbart und sagt, und jetzt glaubt das einfach, sondern es wird an ganz, ganz vielen Stellen hinterlegt mit guten Argumenten. Nimm dir Zeit für die Bibel. Lies täglich, wenn es möglich ist, in der Bibel. Das kann so aussehen, dass du einfach ein einzelnes Bibelbuch herausnimmst, jeden Tag einzelne Verse liest und dir Stichpunkte dazu machst. Oder wenn du im Alten Testament unterwegs bist und an einigen Stellen dich fragst, was soll das jetzt bedeuten? Denk dran, der ewige Gott spricht zu uns, indem er Wörter sozusagen gebraucht. Dann nimm hilfreiche Kommentare dazu. Zum Beispiel im Alten Testament die Reihe von Warren Wiersbe, der sehr, sehr praktisch und lebensnah zeigt, was im Alten Testament uns gesagt werden soll. Oder nutze die Reihe von Read It, das sind Bibellesehelfer, die ganz konkrete Fragen an den Text stellen. Egal, wie du deine Bibellese genau machst, lies auf jeden Fall nicht nur, schon mal besser als gar nicht, sondern nimm dir wirklich Zeit, um in die Tiefe der Texte einzusteigen, um wirklich zu verstehen und nachzuvollziehen, was in diesen Bibeltexten gesagt ist. Das ist wirklich die absolut notwendige Basis, um einen festen Standpunkt zu bekommen, Gottes Wort zu kennen. Und dann nimm dir Zeit, um Auslegungspredigten zu hören. Das sind Predigten, die wirklich Vers für Vers erklären, was in der Bibel drinne steht. Schau dafür auf unserer Seite beg-hannover.de unter Predigten einmal nach. Nimm dir Zeit, um mit anderen Christen in Austausch zu stehen, um gegenseitig voneinander zu lernen, entweder persönlich oder über das Telefon oder FaceTime oder andere Möglichkeiten. Lerne Bibelverse auswendig, wenn du in der Straßenbahn unterwegs bist zum Beispiel. Denn Bibelverse auswendig lernen ist ein direkter Zugang zu der Bibel und da beschäftigst du dich sehr, sehr intensiv mit dem, was Gott zu uns sagt. Lass dein Denken aktiv verändern durch die herrlichen Wahrheiten der Bibel. Wenn du das tust, kriegst du einen festen Standpunkt, von dem aus du jetzt agieren kannst. Damit kommen wir zu einem weiteren Aspekt. Wir haben gerade gesehen, verändertes Denken, ein lebenslanger Wachstumsprozess, dazu gehört standfest die Bibel als Fundament. Ein nächster Aspekt, treffsicher, nimm jeden Gedanken gefangen. Treffsicher, nimm jeden Gedanken gefangen. Wer fest steht, ist auch dann sicher, wenn Stürme aufkommen oder wenn man Farbe bekennen muss in einer Auseinandersetzung. Zu allen Zeiten sind Ideen, Konzepte und Modeerscheinungen aufgekommen, die für sich behaupten, wir haben die Wahrheit, wir liegen richtig. Wie sollen wir mit solchen Meinungen umgehen? Die Bibel fordert uns auch hier auf, sehr, sehr aktiv mit solchen Meinungen umzugehen. Im 2. Korintherbrief, Kapitel 10, die Verse 4 bis 5, schreibt Paulus folgende wichtige Sachen. Die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern mächtig durch Gott zur Zerstörung von Festungen, sodass wir Vernunftschlüsse zerstören und jede Höhe, die sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt, und jeden Gedanken, hier sind wir wieder beim Denken, jeden Gedanken gefangen nehmen zum Gehorsam gegen Christus. Was sagt Paulus hier? Zuerst einmal sagt er, dass wir in einem Kampf stehen. Wir können uns nicht einfach zurücklehnen, sondern wir sind in einer Situation, wo wir wirklich in einem Kampf stehen. Dabei hat das überhaupt nichts mit körperlichen Dingen zu tun, sondern mit einer geistlichen Dimension. Das heißt, es geht um Wahrheitsansprüche. Es geht darum, dass die Bibel für sich behauptet, die Wahrheit zu sein, und es menschliche Gedankengebäude gibt, die für sich behaupten, wahr zu sein. Wer im Denken verfinstert ist, wird Gottes Wort ablehnen und eigene Gedankengebäude errichten. Wenn ich aber ein erneuertes Denken habe und nun auf dem festen Standpunkt der Bibel stehe, wie gehe ich dann mit anderen Gedankengebäuden um? Paulus sagt, dass ich sie gefangen nehmen soll. Das heißt, dass ich sie festhalten soll, unter die Lupe nehmen soll, kritisch prüfen soll und auf der Basis der Bibel, auf der Basis der Wahrheit sie prüfen soll. Als Christ kann ich mir es zu keinem Zeitpunkt erlauben, einfach Annahmen und Meinungen aus meinem Umfeld unkritisch zu übernehmen. Ich muss jeden einzelnen Gedanken, jedes Gedankengebäude gefangen nehmen, jeden Gedanken gründlich prüfen. Werden wir etwas konkreter. Vernunftgebäude können sich folgendermaßen anhören. Zum Beispiel, mein Bauch gehört mir. Das ist erst einmal eine Aussage, die viele für wahr erachten, und die behaupten damit, dass eine Schwangere das Recht hat, über das Leben in ihrem Bauch zu entscheiden, ob das Leben darf oder nicht. Jedes Jahr werden 100.000 Kinder auf dieser Basis abgetrieben. 100.000 Kinder, für die es noch nie ein Lockdown gegeben hat. Die Bibel ist an dieser Stelle eindeutig. Die Würde des Lebens beginnt von Anfang an und ist schützenswert von Anfang an. Eine glasklare Aussage, wie wir mit diesem Gedankengebäude umgehen müssen. Ein weiterer Gedankengebäude ist folgendermaßen. Habe Spaß und genieße dein Leben. Leb dich aus. Lebe auch deine Sexualität aus, egal ob es vor oder außerhalb der Ehe ist. Gott hält auch diesem Gedankengebäude sehr, sehr klar entgegen, was er davon hält. Er sagt von sich, Gott, ich bin heilig, also sollt auch ihr heilig sein. Und Jesus formuliert das dann auf unsere Situation in der Bergpredigt folgendermaßen, Matthäus 5. Ich aber sage euch, jeder, der eine Frau mit begehrlichem Blick ansieht, hat damit in seinem Herzen schon Ehebruch mit ihr begangen. Das heißt, dass Jesus deutlich macht, Ehebruch beginnt sogar noch viel früher als nur das richtige Ausleben der Sexualität. Es beginnt bereits mit einem begehrlichen Blick. In Serien und Filmen wird uns im Schlummermodus eine Ethik vorgelebt, die meist in völligem Gegensatz zur Bibel steht. Was heißt es hier, jeden Gedanken gefangen zu nehmen? Vielleicht einfach den Fernseher oder den Laptop ausschalten? Im Vorfeld eine genaue Auswahl der Serie oder des Films treffen? Oder vielleicht noch besser, eine gute Alternative zur Entspannung zu suchen, wie zum Beispiel Bücher lesen, Hörbücher hören, Musik machen oder auch selber Musik hören, Sport treiben und so weiter. Nimm jeden Gedanken gefangen. Dein Leben ist ein Kampf darum, täglich Jesus Christus gehorsam zu sein, statt den Moralvorstellungen dieser Welt. Was tun, wenn sich ein Gedanke in dein Brain, in dein Gehirn hinein verliert, der sich gegen Gott richtet? Zum Beispiel ein unmoralischer Gedanke oder ein stolzer Gedanke. Nimm ihn gefangen. Nimm ihn gefangen und geh damit zu Jesus. Bitte ihn im Gebet, dass er dir hilft, diesen Gedanken wegzuschieben. Sehr hilfreich ist dabei auch das Zitieren von einem Bibelvers, was genau das zum Ausdruck bringt. Ich möchte nicht Gemeinschaft haben mit so einem Gedanken. Ich möchte heilig leben, weil Gott von mir fordert, dass ich heilig lebe. Es ist ein Kampf. Verändertes Denken, ein lebenslanger Prozess. Wir brauchen einen festen Standpunkt. dann können wir treffsicher agieren, indem wir jeden Gedanken gefangen nehmen. Und damit kommen wir zu einem dritten Aspekt, was ein Ausdruck des veränderten Denkens sein soll, nämlich überlegt, die Vernunft richtig gebrauchen. Es gibt nämlich ziemlich viele verschiedene Bereiche, über die die Bibel erst einmal nicht so viel sagt. Zum Beispiel die Beschaffenheit von einem Virus, der Aufbau des Gehirns, wirtschaftliche oder soziologische Fragestellungen. Wie sollen wir in diesen Bereichen das veränderte Denken anwenden? Welche Rolle nimmt die Vernunft oder die Ratio aus biblischer Sicht ein? Die Bibel geht hier einen gesunden Mittelweg. Sie lehnt auf der einen Seite die Überbetonung der Vernunft ab. Immanuel Kant als eine zentrale Figur der Aufklärung überschätzte die Vernunft maßlos. Er schreibt in seinem berühmten Artikel: Aufklärung ist der Ausgang des Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit. Unmündigkeit ist das Unvermögen, sich seines Verstandes ohne Leitung eines anderen zu bedienen. Er hatte damals noch kirchliche Dogmen, weniger Medien im Hinterkopf. Sapere aude, habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen. Die Vertreter der Aufklärung glaubten also, dass es echte und absolute Wahrheit gibt. Und damit stimmen sie 100% mit der Bibel überein. Aber sie glaubten, dass diese Wahrheit durch den Verstand alleine ans Tageslicht gefördert werden kann. Das heißt, sie haben gesagt, wenn du nur genügend deine Ratio gebrauchst, deinen Verstand losgelöst, autonom von allen anderen Einflüssen, dann wirst du die Wahrheit finden. Und wir wissen, dass dieses Projekt krachend gescheitert ist. Auf die Aufklärung folgte der große Skeptizismus und mündete schließlich in der Postmoderne. Und die Postmoderne hat resigniert das Handtuch geworfen. Die Postmoderne sagt, dass es ganz, ganz viele verschiedene Wahrheiten gibt und wir nie so genau wissen, was echt wahr ist. Wobei die Aussage, es gibt viele verschiedene Wahrheiten, für sich wiederum Wahrheit beansprucht. Und deswegen hat Nietzsche dann lieber vom Absurden gesprochen. Wir leben einfach im Absurden. Und so verwirft die Postmoderne die Vernunft ganz und wendet sich anstelle der Vernunft Brot und Spielen zu, dem Gefühl, dem Entertainment, der egoistischen Erfüllung der eigenen Bedürfnisse und Sehnsüchte. Beide Extreme sind falsch. Das eine Extrem, die Vernunft absolut überzubetonen, zu sagen, die Ratio kann alle Wahrheiten herausfinden, und die Unterbetonung, mit der wir eigentlich eher konfrontiert sind, der Postmoderne, die sagt, Verstand, Ratio kannst du beiseite schieben, es kommt auf dein Gefühl an, es kommt darauf an, ob du dich gut damit fühlst. Die Bibel eröffnet eine gesunde Sichtweise, indem sie sagt in Sprüche 19, Vers 8, wer Verstand erwirbt, liebt seine Seele. Wer auf Verständnis achtet, wird Gutes finden. Die Vernunft ist im Sinne der Bibel auf der einen Seite Schöpfungsgabe. Gott hat uns unser Denken, unser Brain gegeben. Und zugleich ist das Denken beeinträchtigt und was geistliche Fragen angeht, sogar verfinstert durch den Sündenfall. Das heißt, dass unser Verstand immer fehlbar ist. Wir können uns irren. Und doch kann genau dieser Verstand durch Nachdenken herausfinden, dass es einen Gott gibt. Römer 1, Vers 20. Denn sein unsichtbares Wesen, nämlich seine ewige Kraft und Gottheit, wird seit Erschaffung der Welt durch Nachdenken wahrgenommen, sodass sie keine Entschuldigung haben. Paulus selbst gebraucht die Vernunft, indem er in seinen Briefen immer wieder werbend argumentiert, herleitet, begründet und überführt. Die Entdeckung der Vernunft als Schöpfungsgabe, freigelegt durch die Reformatoren wie Luther und Calvin, führte zum Aufleben der Naturwissenschaften und der Betonung der alten Sprachen. Luther selbst gebrauchte die Vernunft in seinen Streitschriften, weil er davon überzeugt war, dass man sich der Wahrheit mit Überlegungen und Argumentieren nähern müsse. Lange war unsere Kultur genau davon geprägt. Es gab eine gesunde Streit- und Diskussionskultur, weil einem Austausch von Argumenten die Überzeugung zugrunde lag, dass es objektive Wahrheit gibt. In der Zeit, in der die Suche nach Wahrheit in vollem Gange war, sagte der Spötter Voltaire: Ich hasse, was du sagst, aber ich würde mein Leben dafür geben, dass du es sagen darfst. Ich hasse, was du sagst, aber ich würde mein Leben dafür geben, dass du es sagen darfst. Diese Aussage würde man heute wohl kaum noch antreffen. Denn der Vernunftglaube eines Kants, habe Mut, dich deines eigenen Verstands zu bedienen, war gestern. Heute gibt es gefühlte Wahrheiten und es gibt eine ausgeprägte Harmoniesehnsucht. Wer eine inhaltliche Diskussion lostritt, gilt häufig als Störenfried. Und doch müssen wir doch Fragen beantworten, Fragen, die so wichtig sind, dass sie unser ganzes Leben bestimmen. Was ist richtig und was ist falsch? Und da ist leider nicht mehr viel vorhanden von Kants Forderung, den Verstand ohne Leitung eines anderen zu bedienen. Medien, Politik und Entertainment leiten uns, lenken unser Denken und zeigen uns, was vermeintlich wahr und was falsch ist. Sie beantworten ethische Fragestellungen für uns. Gender Mainstreaming, Homosexualität, Abtreibung und Ähnliches. Und sie gehen zurzeit einen noch weiteren Weg, um unliebsame Diskussionen von vornherein zu unterbinden. Sie bezeichnen bestimmte Positionen und Argumente einfach als gemeingefährlich, als wahnhaft oder als Verschwörungstheorie. Damit es erst gar nicht zu einer Auseinandersetzung kommt, wird einzelnen Positionen oder Personen einfach ein Stempel aufgedrückt. Disqualifiziert, weil Verschwörungstheorie. Das klingt dann folgendermaßen. Bayerischer Rundfunk, 27.01.2020. Merkt euch das Datum. 27.01.2020. Panik breitet sich derzeit in Deutschland schneller aus als das Virus selbst. Die Ersten laufen sogar schon mit Mundschutz durch die Städte. Und bewusste Falschmeldungen, Verschwörungstheorien und reißerische Überschriften über das Coronavirus dominieren derzeit die sozialen Medien. Die Bevölkerung soll verunsichert werden, weil was das Vertrauen in den Staat und dessen Glaubwürdigkeit erschüttern soll. 27.01.2020, 30.01.2020, ZDF, Heute Journal. Angst schüren vor einer Pandemie, die es so noch gar nicht gibt. Das neuartige Virus, ein idealer Nährboden für Falschbehauptungen und Verschwörungstheorien. Diese Zitate Ende Januar diesen Jahres, wichtig, betonen oder benennen also Leute als Verschwörungstheoretiker, die meinen, dass das Coronavirus gefährlich ist, die vielleicht sogar schon mit einem Mundschutz durch die Stadt laufen. Nur wenige Wochen später, im März 2020, klingt das von denselben Medien schon ganz anders. Nun wird das komplette Gegenteil behauptet. ARD, im Netz ist ein neuer Mythos erschaffen worden, der Corona-Schwindel. Damit ist also die Meinung gemeint, dass das Coronavirus ungefährlich sei, knüpft nahtlos an bestehende Verschwörungslegenden an. Die Verbreitung von SARS-CoV-2 wird von Anfang an durch wilde Verschwörungslegenden begleitet. Differenzierungen und Grautöne finden sich nicht. Das zeigt sehr, sehr schön. Eine Verschwörungstheorie im Sinne von ZDF oder ARD kann innerhalb von wenigen Wochen in das genaue Gegenteil verkehren. Hauptsache Stempel drauf, Verschwörungstheorie. Nur Idioten glauben das. Anfang Januar waren diejenigen die Idioten, die gesagt haben, das Coronavirus ist gefährlich. Fünf Wochen später war genau das Gegenteil die Aussage. Nämlich die Aussage, dass jetzt diejenigen, die Verschwörungstheoretiker sind, die sagen, das Coronavirus sei nicht gefährlich. Wie gibt man als ein Mensch um, der ein Brain bekommen hat, eine Vernunft, eine Ratio? Ein vernunftbegabter Mensch wird sich von solchen Schlagwörtern wie Verschwörungstheorie, Irre oder Fundamentalismus nicht blenden lassen. Wenn wir die Schöpfungsgabe der Vernunft recht gebrauchen, werden wir uns zum einen immer klar machen, dass die Vernunft immer anfällig für Irrtümer ist. Sowohl unser eigener Verstand ist irrtumsfähig, als auch der Verstand meines Gegenübers. Und ich werde zugleich diesen Verstand gebrauchen, um den Argumenten, den Indizien und Hinweisen nachzugehen, um zu einem eigenen Schluss zu gelangen. Ein paar praktische Beispiele, wie das aussehen kann, hat der Professor von Warta, ein Philosoph und Christ, sehr überzeugend in seiner kürzlich erschienenen Schrift dargelegt. Ihr findet das auf von-warta.de. Dort geht er diesen Argumentationsstrukturen nach. ZDF und ARD behaupten, ein zentrales Element von Verschwörungsideologien ist, dass deren Anhänger sich als eine kleine, kritische Minderheit inszenieren, die im Gegensatz zur tumpen Mehrheit die Wahrheit erkannt haben. Was antwortet ein vernunftbegabter Mensch darauf? Nun, es gibt Momente, wo die Minderheit die Wahrheit vertritt und es gibt Momente, wo die Mehrheit die Wahrheit vertritt. Dass eine Auffassung von einer Minderheit vertreten wird, spricht weder für noch gegen die Wahrheit. Eine weitere Argumentationsfigur sieht folgendermaßen aus. Verschwörungstheoretiker suchen einfache Erklärungen in einer komplexen Welt. Antwort: Erklärungen zu suchen ist ein wesentlicher Teil des Erkennens. Wir erweitern unser Wissen, indem wir untersuchen, warum im März in Norditalien mehr Lungenentzündungen auftraten als in Süditalien, warum es Mondfinsternisse gibt und warum die USA in den Ersten Weltkrieg eingetreten ist. Ein Kriterium für die Wahrheit von Theorien ist die Einfachheit. Bei gleicher Erklärungskraft ist die einfachere Theorie der komplizierteren vorzuziehen. Bei der Suche nach Erklärungen kann man natürlich vieles falsch machen, aber die Aussage, die suchen einfache Erklärungen, zeigt keinen Fehler auf. Dabei sollte eine Theorie überprüfbar sein. Die Aussage, die Welt wird von dunklen Mächten der Illuminaten gesteuert, ist nicht überprüfbar und damit unbrauchbar. Aber die Aussage, das Coronavirus ist gefährlich, weil die durchschnittliche Sterblichkeit bei 50% liegt, ich übertreibe bewusst, ist überprüfbar und kann durch Forschung bestätigt oder widerlegt werden. Eine gesunde Streitkultur sollte genauso ablaufen. Das ist falsch, weil. Erstens, zweitens, drittens. Aussagen wie, das ist eine Verschwörungstheorie oder diese Theorie entspringt dem Bedürfnis nach einfachen Erklärungen in einer komplexen Welt, vermeiden genau das, vielleicht weil sie selbst keine Argumente haben. In ihrer Ansprache vom 18.03.2020 sagte Bundeskanzlerin Angela Merkel, glauben Sie keinen Gerüchten, schon mal gut, sondern nur den offiziellen Mitteilungen, die wir immer auch in viele Sprachen übersetzen lassen. Der rationale Mensch wird genau das nicht tun, sondern er wird verschiedene Stimmen und Meinungen suchen. Er wird bei jedem Text untersuchen, welche Argumente er vorbringt. Er wird die genannten Indizien und Beobachtungen genau prüfen und bedenken. Er wird versuchen, seine Meinung von nichts anderem beeinflussen zu lassen. Er wird versuchen, sich nicht beeinflussen zu lassen von Meinungsdruck, von Autoritätsgehabe, von Manipulationsversuchen und von Argumenten, die er nicht versteht. Denn inzwischen gibt es auch große Zweifel an den offiziellen Mitteilungen seitens offizieller Stelle vom Bundestag, wo das Robert-Koch-Institut deutlich andere Zahlen liefert, als andere Mathematiker in anderen Unikliniken ausgerechnet haben. Und da ist doch die Frage, warum soll es nur die offiziellen Mitteilungen sein? Zeig mir die Argumente und ich prüfe selbst mit meinem Verstand, ob ich das nachvollziehen kann oder nicht. Da das Thema Coronavirus allgegenwärtig ist, möchte ich an dieser Stelle noch einige Anmerkungen als Mediziner hinzufügen. Wann haben wir begonnen, aus einem Zusammenhang, also einer Korrelation, plump eine Kausalität zu machen? Es ist das Einmaleins des Medizinstudiums, sauber zwischen vorhandenem Zusammenhang, zum Beispiel den Zusammenhang, die Anzahl der Störche steigt und die Anzahl der Geburtenrate ebenfalls, eine Kausalität zu machen, weil die Anzahl der Störche steigt, deshalb steigt die Anzahl der Geburten. Völliger Schwachsinn, aus dieser Korrelation eine Kausalität zu machen. Warum dann mit Covid? Die Korrelation Covid-positiver Test und gestorben heißt noch lange nicht, weil Covid-positiver Test deshalb gestorben. Warum tun wir das? Wann haben wir begonnen, eine Teilursache, also eine Viruserkrankung, derart überzubewerten, dass hierunter alle anderen Teilursachen, wie Vorerkrankung beispielsweise, hinten runterfallen? Wann haben wir begonnen, eine einzelne Viruserkrankung isoliert zu betrachten, statt sie, wie sonst bei allen anderen Viruserkrankungen auch, die pandemisch auftreten können, mit den Vorjahren zu vergleichen und in Relation dazu zu setzen? Wann haben wir begonnen, eine Virusvariation, Covid-19, eine übermäßige Gefährlichkeit zuzusprechen, ohne zuvor diese Variation mit anderen Coronaviren zu vergleichen und zu überprüfen? Wann haben wir begonnen, nachdem wir sämtliche politisch gesteckten Ziele erreicht haben, uns weiterhin für dumm verkaufen zu lassen? Das Ziel Flattening the Curve haben wir erreicht. Das Ziel, dass die Verdoppelungszahl des Coronavirus über 10 Tage liegen soll, haben wir erreicht. Wir sind nicht bei 11 Tagen, wir sind bei 29 Tagen aktuell. Das Ziel, die Reproduktionszahl unter 1 zu drücken, haben wir seit vielen Wochen erreicht, sogar noch vor dem Lockdown. Was zeigt, dass unser Lockdown überhaupt keine Auswirkungen auf die Reproduktionszahl hat. Und das, was immer wieder als das Hauptargument angeführt wurde, nämlich, dass wir genügend freie Intensivbetten haben, haben wir lange erreicht. 40% aller Intensivbetten sind frei. Warum lassen wir uns jetzt für dumm verkaufen, um auf einen schlecht getesteten Impfstoff zu warten? Zur Rettung der Mediziner muss ich anfügen, dass es gerade die Mediziner waren, die sehr, sehr früh Argumente, Indizien und Hinweise eingebracht haben, die aber leider häufig mit dem Stempel Verschwörungstheoretiker verschrien wurden und deshalb nicht Gehör fanden. Dieses Thema ist ein eindrückliches Beispiel dafür, wie wichtig es ist, unseren Verstand, den Gott uns gegeben hat, einzusetzen. In diesem Fall geht es dabei noch nicht mal so sehr um die medizinischen Fragestellungen, sondern die sich daraus entwickelnden Fragen hinsichtlich unseres Grundrechts, zum Beispiel auf Religionsfreiheit und dem Zusammenkommen von Gottesdiensten. Erst recht, wenn es medizinisch gesehen keine guten Gründe gibt, das weiterhin zu verbieten. Martin Luther ist ein Paradebeispiel dafür, dass eine gesunde Streitkultur ein Kernstück biblisch verstandener Vernunft ist, zwischen Schöpfungsgabe und Sündenfall. Anhand der aktuellen Diskussion und Debatte habe ich versucht zu zeigen, wie das erfolgen kann. Das ist nun auf viele weitere Themenbereiche anzuwenden. Schöpfung und Evolution beispielsweise ist hier ein ganz großes Thema. Auch hier wird versucht, mit pauschalen, abschätzigen Begriffen eine gesunde Diskussion über Indizien erst gar nicht zuzulassen. Einfach von vornherein zu sagen, die gehören in die und die Ecke, deswegen diskutieren wir nicht mit denen. Die Studiengemeinschaft, die sehr empfehlenswert ist, Wort und Wissen, kann da ein Lied von singen. Lass dich nicht von pauschalen Vorwürfen abschrecken. Aussagen wie, das glaubt doch heute keiner mehr oder der moderne Mensch kann ja nicht anders als oder in unserer aufgeklärten Welt sind keine Argumente, sondern nur Worthülsen. Frage deinen Gesprächspartner nach seinen Argumenten, nach den eigentlichen Gründen. Denn dann kannst du selber überprüfen, wie du das einzuordnen hast. Wir mussten diesen Teil etwas ausführlicher behandeln, weil wir in der postmodernen Ära Gefahr laufen, den Verstand nicht nur unterzubetonen, sondern ihn gleich ganz abzuschalten. Und da habe ich als Neurologe entschieden was gegen. Ich fasse zusammen. Bevor ich einen letzten Aspekt des verändernden Denkens darlegen möchte. Wir haben gesehen, dass wir, nachdem unser verfinstertes Denken, was geistliche Fragen angeht, nun in ein verwandeltes Denken hineinkommen und von dort aus jeden Tag verändert werden sollen in unserem Denken. Dazu brauchen wir einen festen Standpunkt. Die Bibel gibt uns Orientierung, Halt und Korrektur. Die Bibel rüstet uns aus, um mit den jeweiligen Zeitströmungen richtig umzugehen. Wer fest steht, kann auch zielsicher agieren. Nimm jeden Gedanken gefangen. Das heißt, dass du alles auf dem Boden der Bibel prüfen solltest. Gedankengebäude, philosophische Konzepte, Moralvorstellungen, Inhalte von Medien, Filmen und Serien. Darüber hinaus dürfen und sollen wir den Verstand, den Gott uns gegeben hat, gebrauchen, indem wir Indizien nachgehen, Argumente abwägen und so den Verstand, die Ratio im Sinne Gottes gebrauchen. Standfest, die Bibel als Fundament, treffsicher, nimm jeden Gedanken gefangen, überlegt, die Vernunft richtig gebrauchen. Aber das veränderte Denken bleibt nicht beim Denken selbst stehen. Die Bibel beschreibt immer, wenn sie über das Denken spricht, einen Bogen vom Denken hin zum Handeln. Sie nennt das Weisheit. Weisheit meint eine Einheit von Denken und Handeln, eine Einheit von Glauben und Tun. Jakobus ist jemand, der darauf einen ganz besonderen Schwerpunkt gelegt hat in seinem Brief. Jakobus Kapitel 3, Vers 13, da heißt es, wer ist weise und wer ist verständig unter euch? Verständig, also jemand, der einen Verstand hat. Der, das ist die Antwort, zeige durch einen guten Wandel seine Werke in Sanftmütigkeit, die aus der Weisheit kommt. Das heißt, Jakobus sagt hier, jemand, der verständig ist, jemand, der weise ist, der wird das immer augenblicklich auch in seinem Leben, in seinem praktischen Handeln zeigen. Change your brain, change your life. Das, was du denkst, das bist du. Das, womit du dich inhaltlich viel auseinandersetzt, wird sich immer auch in deinem praktischen Leben niederschlagen. Ein verändertes Denken mündet immer in einem veränderten Leben. Und deswegen möchte ich euch und dich einladen, jetzt noch eine kleine Bibelarbeit anzufügen. Ihr findet das ebenfalls auf dem besagten Handout. Falls du etwas später eingeschaltet hast, findest du das über beg-hannover.de und dann auf Jugend klicken. Dort findest du den Download der PDF. Und dort findest du auf der zweiten Seite die Bibelarbeit. Da ist einmal der Bibeltext vom Jakobusbrief abgedruckt und dazu drei relativ einfache Fragen. Geht das in der Gruppe, falls du dich jetzt mit anderen Leuten getroffen hast, gemeinsam durch oder wenn du alleine sitzt, ruf jemanden an und geh mit ihm diese Fragen einmal durch und frag dich, wie du das unterstützen kannst, dass aus einem veränderten Denken wirklich auch ein verändertes Leben wird und Gott sagt uns ganz, ganz fest zu, dass das augenblicklich passieren wird, dass da, wo das Denken nach und nach schrittweise verändert wird, es immer auch in einem veränderten Leben münden wird. Falls du Fragen hast, stell sie gerne an die auch dort angegebene E-Mail-Adresse jugend-beg-hannover@gmx.de. Und außerdem findest du unten auf dem Flyer oder auf dem Handout noch weitere Tipps zu Büchern, die man als PDF, aber auch gerne gekauft dann nutzen kann. Aber auch eine sehr, sehr interessante, wenn auch schon etwas ältere Serie von Francis Schaeffer. Schau gerne da rein. An dieser Stelle möchte ich mich von hier vorne verabschieden und wünsche euch und dir noch Gottes Segen bei der kleinen Bibelarbeit. Und dann hoffen wir sehr, dass wir uns sehr, sehr bald live, hoffentlich schon in einer Woche, wiedersehen können. Ich möchte zum Abschluss noch einmal beten. Unser Vater, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir, dass wir diese Standfestigkeit bekommen dürfen, dadurch, dass du uns zuverlässige und absolut gültige Wahrheit in dein Wort mitgibst. Wir wollen dich bitten, dass du uns hilfst, diese Wahrheit in unserem konkreten Leben anzuwenden auf die Gedankengebäude um uns herum, die uns überall begegnen. Wir wollen dich bitten, dass du uns hilfst, unsere Vernunft selbst zu gebrauchen und sie nicht einfach abzuschalten, wie es häufig getan wird, zugunsten von Gefühlen. Und wir wollen dich bitten, dass du uns ein verändertes Denken schenkst, das in einem veränderten Leben sichtbar wird. Wir danken dir für diesen Abend und auch für die Möglichkeit, jetzt noch in dein Wort hineinzuhören und es zu studieren. Amen.
Sie hörten eine Predigt der Bekennenden Evangelischen Gemeinde Hannover. Wenn Sie unseren Dienst finanziell unterstützen möchten, finden Sie alle nötigen Angaben auf unserer Homepage. Sie sind herzlich eingeladen, uns einmal persönlich im Gottesdienst in Hannover zu besuchen. Unsere Homepage lautet www.beg-hannover.de. Gott segne Sie.